Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Espresso heute mit diesen Themen. Kantönli Geist beim Rauchverbot, Surfen im Internet und plötzlich ohne Wählen ein kostenpflichtiges Abo haben. Und als erstes machen wir einen Besuch. Wer Kopfweh hat, der soll nicht direkt auf die Notfallstation von einem Spital gehen. Und wegen einem einfachen Bienenstich muss man im Normalfall auch nicht gerade zum Doktor. Zum Gesundheitskosten senken will der Bundesrat Patienten dazu bringen, dass sie sich den Gang in die Praxis oder ins Spital zweimal überlegen. Ein Vorschlag ist, dass jede Krankenversicherung eine gratis Telefonberatung anbieten müsste, als erste Anlaufstelle für die Versicherten. Ob so Beratungen obligatorisch werden sollen, ist noch offen und auch umstritten. Verschiedene Kassen bieten aber heute schon so einen Telefonservice an. Was genau abläuft, wenn man dort anruft, das ist der Tobias Fischer beim Telemedizinunternehmen Medi24 in Bern anschauen.
Medcall Silvia Keusen, grüß dich.
Die Firma Medi24 betreut das Beratungstelefon für verschiedene Krankenkassen und Ärztenetzwerke. Zusammen haben sie über 2 Millionen Kundinnen und Kunden, die sich bei Medi24 melden können, wenn sie Probleme mit der Gesundheit haben. Beraterin Silvia Keusen, sie ist gelernte Kinderkrankenschwester, hat zum Beispiel gerade eine Frau am Telefon, die wegen Schmerzen anruft.
Ich fasse kurz nochmal zusammen. Ihr sagt, ihr habt Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich eigentlich schon längere Zeit. Und jetzt aber am Samstag habt ihr irgendeine dumme Bewegung gemacht und seit dann ist der Nacken blockiert. Ist das richtig? Ja, okay. Also jetzt stelle ich gerne eine Frage, dass ich mir noch ein besseres Bild machen kann und nachher eine Empfehlung abgeben. Ist das gut so für euch?
Silvia Keusen hat ihren Computer mit ersten Angaben über die Patientin und ihre Beschwerden gefüttert und auf dem Bildschirm hat sie jetzt den passenden Fragekatalog.
Seid ihr ihre Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder könnt ihr alle Bewegungen machen? Macht zwar weh, aber ihr könnt sie machen oder könnt ihr gewisse Bewegungen gar nicht machen? Jawohl. Strahlt der Schmerz irgendwo noch aus? In Kopf, Schulterbereich, Armbereich, Rücken?
So geht die Beraterin zusammen mit der Patientin am Telefon Punkt für Punkt durch und sagt dann:
Also ich empfehle euch, dass ihr mal mit einer Salbe, die wärmt, also es gibt verschiedene, wenn ihr Tigerbalsam zum Beispiel daheim habt, würde das auch sehr gut helfen. Es gibt spezielle Pflaster, die ihr könnt aufkleben könnt, die könnt ihr nach 12 Stunden, nach 24 Stunden wechseln. Es gibt auch Bäder.
Und wenn da zusammen mit dem Schmerzmittel, das die Patientin schon daheim hat, nichts bringe, dann soll sie doch nochmal anrufen, sagt Silvia Keusen.
Und dann kann man es nochmal anschauen und dann kann man dann entscheiden, ob er zum Arzt soll und in welcher Dringlichkeit, dass er zum Arzt geht.
Zum Arzt soll nur, wer sich nicht selber helfen kann. Das ist das Ziel der Telemedizin. Der medizinische Direktor von Medi24, der Andrea Vincenzo Braga, sagt es so.
Grundsätzlich geht es darum, die Ressourcen zu schonen und eine optimale Behandlungspfad eigentlich einzuschlagen.
Wie gut das klingt, da analysiert Medi24 regelmässig zusammen mit externen Partnern. Die Erhebungen zeigen,
dass 81% der Patienten, die eigentlich direkt auf eine Notfallstation würden gehen, ihre Absicht ändern nach der Beratung durch uns. Das geht sogar so weit, dass wir 2/3 der Fälle, die bei uns vorstellig werden, die anrufen, können in die Selbstbehandlung, die sogenannte Self-Care, entlassen werden abschliessend. Das heisst, die brauchen keine medizinische Behandlung.
Und das spart natürlich viel Kosten. Wer bei Medi24 Rat sucht, hat nicht direkt einen Arzt am Telefon, sondern in erster Linie Krankenschwestern, Hebammen oder Praxisassistentinnen. Sie haben mindestens 10 Jahre Berufserfahrung und eine interne Zusatzausbildung, wo sie vor allem darauf vorbereitet, dass sie ihre Patienten nur am Telefon haben. Beraterin und Krankenschwester Silvia Keusen.
Also es hat mir am Anfang sehr Schwierigkeiten bereitet, weil ich bin wirklich geschult war, etwas zu beurteilen oder einzuschätzen, was ich sehe oder was ich als Gesicht dazu habe. Also mir ist schwer gefallen, wirklich über das Ohr zu merken, ja, wie dringend ist es das wirklich. Und, aber jetzt, so nach 2,5 Jahren, merke ich, das Ohr sieht jetzt auch oder fährt an zu sehen.
Das Ohr sieht, im Hinterkopf ist die Erfahrung, im Computer der Fragekatalog und ein Haufen Informationen. Wenn das noch nicht reicht für eine Empfehlung am Patienten, können Beraterinnen auch beim Ärzteteam nachfragen. Bei Medi24, wo ein Spitzentag über 3000 Anrufe hat, sind am Tag normalerweise 6 Fach- und Assistenzärzte im Einsatz. In der Nacht ist immer mindestens ein Arzt oder eine Ärztin auf Picke. Bei den Ärzten und Beraterinnen von Medi24 kommen Patientinnen und Patienten nie eine Diagnose über und übrigens auch kein Rezept für ein Medikament, sondern immer nur Empfehlungen. Wenn sich Patienten wirklich nicht selber helfen können, erfahren sie zum Beispiel, welche Ärzte auf Picke sind. Und in dringenden Fällen verlieren wir keine Zeit, wenn man zuerst am Beratungstelefon anruft, sagt der medizinische Direktor.
Wir können auch viel schneller Notfallorganisationen auslösen, als das der Laie meistens hat. Wir haben direkte Leitungen, wir haben auch direkte Zugänge zu Sanitätsnotrufen, Spitalnotfällen etc.
Wer einem Beratungsdienst anruft, wie einen Medi24 betreibt und wie sich der Bundesrat für alle vorstellt, muss für die Beratung nichts zahlen. Mindestens nicht direkt. Die Krankenkasse zahlt den Service. Muss man jetzt Angst haben, dass Betreiber vom Beratungstelefon der verlängerte Arm der Krankenkasse sind, unbedingt eine billige Lösung wollen und einem so zum Beispiel einfach eine Packung Eiswürfel zum Kühlen empfehlen, obwohl man mit seiner Verletzung eigentlich müsste auf den Notfall? Der Andrea Vincenzo Braga.
Wenn die Packung Eiswürfel die richtige Behandlung ist oder Empfehlung zur Behandlung ist, dann bekommt ihr die. Wenn ihr hingegen ein Notfallpatient seid, dann bekommt ihr den Notfall über. Die bekommt aber weder das eine noch das andere, weil es Krankenkasse ist oder weil einfach ihr das Gefühl habt, sondern wir tun mit euch ja das so erarbeiten bei diesem Gespräch, dass ihr die optimale Behandlung bekommt und einfach rein medizinisch ethisch. Hat nichts mit einem Versicherungshintergrund. Es gibt keinen Druck, es gibt auch kein Steuerungselement. Wir tun nach der modernen Literatur Medizin machen, unabhängig von irgendeinem Versicherungsstatus.
Sagt der medizinische Direktor vom Telemedizinunternehmen Medi24. Und was sagen Sie? Uns interessiert, was Sie für Erfahrungen gemacht haben mit telefonischen medizinischen Beratungsdiensten. Sie können uns jetzt entweder eine E-Mail schicken auf espresso@drs1.ch oder dann rufen Sie an auf das Espresso-Hörertelefon. Die Nummer ist 0848 434 434. Ihre Erfahrungen mit telefonischen medizinischen Beratungsdiensten entweder mailen an espresso@drs1.ch oder anrufen und erzählen auf 0848 434 434.
Espresso.
Wenn man in der Schweiz umreist, von einem Kanton in einen anderen, und ab und zu einkehrt und dabei gerne auch mal eins raucht, dann muss man aufpassen. Je nach Kanton gelten andere Regeln. Im einen Kanton darf man in der Restaurant nach wie vor rauchen, im anderen nicht und im nächsten nur in speziellen Raucherräumen. Nächstes Wochenende stimmt das Volk in den Kantonen Basel-Land, Thurgau und Uri darüber ab, wie man es dort in Zukunft mit dem Rauchen handhaben will. Die Abstimmungen ändern aber nichts daran, dass in der Schweiz in Sachen Nichtraucherschutz in den Restaurants ein Durcheinander herrscht. Der Felix Münger über Rauchverbot, wo halt eben gut schweizerisch von Kanton zu Kanton verschieden sind.
Es ist ein riesen Flickenteppich, all die kantonalen Regelungen zum Schutz vor dem Qualm. Da ist zum Beispiel der Kanton Tessin. Dort ist das Rauchen in den Restaurants generell vorbei. Erlaubt sind nur noch Fumoir, spezielle Raucherräume. Servicepersonal bringt einem den Kaffee oder das Bierli dorthin und man darf beim Trinken in aller Ruhe eins dazu paffen. Strenger ist auch der Kanton Neuenburg. Fumoir sind zwar auch dort zugelassen, aber sie werden nicht bedient. Ähnlich macht das Wallis. Dort gilt die gleiche Regelung wie im Kanton Neuenburg, allerdings ist sie erst beschlossen und noch nicht in Kraft. Bern wiederum will bedient die Raucherräume zulassen. Wobei, Details sind dort noch umstritten, es ist noch eine Beschwerde von der Berner Gastwirt beim Bundesgericht hängig. Haben Sie, die zulassen, schon Sturm im Kopf? Es ist noch lange nicht alles. St. Gallen nämlich zum Beispiel geht ganz eigene Wege. Dort hat man beschlossen, dass die einzelnen Gemeinden entscheiden sollen, wie sie es mit dem Rauchverbot handhaben wollen. Offenbar ist auch diese Lösung nicht ganz so salomonisch. Das Durcheinander perfekt ist aus dem St. Gallischen zu hören. Jede von den 86 Gemeinden im Kanton setzt sein Rauchverbot nämlich anders um. Die St. Galler Regierung will jetzt Steuer nochmal umreissen und ist für eine kantonsweit verbindliche Lösung. Die Schweiz und der Schutz vor dem Passivrauchen, das ist Föderalismus pur. Nirgends zeigt sich der vermutlich so deutlich wie im Dorf Erlinsbach an der aargauisch-solothurnischen Grenze. Erlinsbach ist steilt. Die eine Hälfte ist auf Aargauer Boden und dort darf man in den Restaurant noch rauchen. Die andere Hälfte des Dorfes ist Kanton Solothurn. Und dort ist das Rauchen seit Anfang Jahr verboten. Das Restaurant Freihof in Erlensbach steht auf der Solothurner Seite, in der rauchfreien Zone. Und genau das ist für den Betrieb ein Problem. Das sagt Gabi Schmid, die im Freihof im Service arbeitet. 9 von 10 von ihren Gästen sind nämlich Raucher.
Wir sind so ein bisschen Feierabend-Restaurant. Was so, aber ich kann mir ein Feierabendbier nehmen und bleiben noch ein bisschen hacken und schnurren und rauchen eins. Und wo es vorher auf 5, 6 Stangen gekommen sind, kommen es vielleicht noch auf 1, 2 und dann gehen sie. Die Aargau über, der ist ja so nüchtern. Dort darfst du überall rauchen. Es ist einfach schon ungerecht.
Der Föderalismus bei der Rauchverbot treibt Land auf, Land ab, viel wird auf Palmen. Das Krüsimüsi sei wettbewerbsverzerrend und verunsichernd, heisst es beim Branchenverband GastroSuisse, wo seit jeher kritisch eingestellt ist, wenn es um Rauchverbot geht. Und auch auf der Gegenseite bei der Lungenliga Schweiz, einer von den Speerspitzen im Kampf für Rauchverbot, ist von einem Chaos gedreht, wo man gar keine Freude daran hat. Warum aber nur ist es da dazu gekommen? Blendet man zurück. Im letzten Herbst hat das eidgenössische Parlament nach langem Hin und Her das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen beschlossen. Es tritt voraussichtlich 2010 in Kraft. Laut dem Gesetz ist das Rauchen in Restaurants grundsätzlich verboten. Fumoirs sind allerdings erlaubt. Und in Beizen, die kleiner sind als 8 Quadratmeter, kann man als Ausnahme das Rauchen erlauben. Das Gesetz sei eigentlich schon gut, sagt der Oberstwirt vom Land, der GastroSuisse-Direktor Florian Hef. Das Problem sei aber ein Paragraph drin.
Nämlich, dass die Kantone in ihrer Regelung weitergehen können. Wir haben jetzt schon einen Flickenteppich von Regelungen und das finden wir sehr schlecht.
Die Schuld am Chaos sei also, dass Kantone für sich strengere Regeln machen können als die im Bundesgesetz. Auch der Simon Küfer von der Lungenliga Schweiz sieht die Ursache vom Durcheinander beim nationalen Gesetz. Er findet im Gegensatz zum Florian Hef die Kantonenregelung gut, aber das Bundesgesetz hätte strenger müssen sein.
Es hat viele Kantone, die eine konsequente Regelung haben zum Schutz vor Passivrauchen. Die Bundesregelung geht leider deutlich weniger weit als die verschiedenen Kantone. Und durch das ist jetzt ein Chaos entstanden. Je nach Kanton ist halt eine andere Regelung da.
Peter Henni, Staatsrechtsprofessor an der Uni Fribourg, lange keine von diesen Erklärungen für das aktuelle Chaos. Er ordnet den Sündenfall bei einem Geburtsfehler, wo das Bundesgesetz hat. Passiert sich das Malheur im letzten Herbst, da wo das Parlament das Bundesgesetz beschlossen hat.
Wenn man die Debatte verfolgt hat, muss man davon ausgehen, dass das schlussendlich ein Kompromiss war zwischen den verschiedenen Lagern. Der eine ist Zeit gegangen, der andere zu wenig weit. Und dann hat der Bundesgesetzgeber einen Mittelweg gewählt. Das ist ein bisschen halt die Konsequenz von dieser Situation, wo man Konsens nicht gefunden hat für eine schärfere Regelung. Schweizweit umgekehrt hat man aber doch die Möglichkeit gegeben, dass wenn gewisse Kantone das für nötig erachten, dass man das machen will. Aber sehr Glück, kann man sagen, ist natürlich die Regelung nicht, weil das Publikum wird Mühe haben, das nachzuvollziehen, warum das jetzt von Kanton zu Kanton doch wieder verschieden ist.
Das Krüsimüsi ist da und niemand ist wirklich zufrieden. Wie weiter? Für den GastroSuisse-Direktor Florian Hef gibt es jetzt nur eins. Die Kantone dürfen mit neuen Gesetzen jetzt einfach nicht reinschiessen.
Wir sind der Meinung, dass es am besten wäre, wenn die Kantone warten mit ihrer Gesetzgebung, bis wir das nationale Gesetz haben und respektive die entsprechende Verordnung dazu, damit man auch weiss, was im Detail zu regeln ist und dass nachher Kantone die nationale Regelung übernehmen.
Ganz anders die Lungenliga. Ihnen langen Mindestschutzbestimmungen im Bundesgesetz nicht, sagt Simon Küfer.
Wir werden jetzt eine Volksinitiative lancieren, dass wir auf nationaler Ebene eine einheitliche Regelung haben. Die Initiative will alle Arbeitnehmenden vor dem Passivrauchen schützen. Das heisst, dort, wo Leute arbeiten, in Innenräumen, soll in Zukunft nicht mehr geraucht werden.
Fazit, der föderalistische Flickenteppich in Sachen Rauchverbot haben wir. Und er bleibt uns erhalten, das Tauziehen geht weiter. Niemand ist zufrieden, alle wollen etwas anderes. Das Resultat halt von einem schwer errungenen, gut eidgenössischen Kompromiss.
Kantönligeist mit dem Felix Münger. Wenn Sie selber wissen wollen, was im Moment in welchem Kanton genau gilt, die Lungenliga Schweiz hat eine Karte gemacht, die Übersicht schafft. Sie können sie im Internet anschauen. Auf unserer Internetseite auf drs1.ch finden Sie den entsprechenden Link. Das ist das Espresso auf drs1, jetzt mit unserer Mittwochsrubrik.
Stimmt das so?
Ist das?
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort.
Auch heute beantwortet unsere Rechtsexpertin Doris Slongo wieder eine Frage aus der Hörerschaft. Guten Morgen, Frau Slongo.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Die Frage von heute kommt von Bernhard Geisbühler aus Lies im Kanton Bern. Guten Morgen, Herr Geisbühler.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Es geht um etwas, Ihnen ist es so gegangen wie ganz anderen vielen Espresso-Hörer auch. Sie haben im Internet etwas gratis abladen wollen und haben, ohne zu wählen, ein kostenpflichtiges Abo gelöst. Wie genau ist das gegangen und um was geht es?
Ja, das ist so gegangen. Ich habe eine Gratis-Software gesucht im Internet zum Abspielen von DVD und habe das über Google gemacht und bei der eigentlich fündig geworden beim Durchsuchen von den Google-Resultaten und bin auf der Seite von opendownload.de gelandet und die hat mich eigentlich angesprochen, die Seite, und habe beschlossen, ja, ich will den Player dort von dort abladen, habe dann auf den Download-Knopf gedrückt und bin auf der Registrierungsseite gelandet. Dort hat man sich dann müssen anmelden, bevor dass man die Software abladen konnte. Und ich habe das schon eigentlich bei vielen anderen Sachen auch schon gemacht, weil man da nicht viel dabei überlegt. Mhm. Ich habe das also auch gemacht, habe die Software bekommen und habe dann kurz darauf eine E-Mail mit einer Rechnung bekommen von 96 Euro. So ist das gegangen.
Und da wäre jetzt also die Frage an Frau Slongo, müssen Sie die Rechnung zahlen?
Ja, genau, das ist meine Frage, ob ich verpflichtet bin, die Rechnung zu bezahlen. Genau.
Ja, Sie haben ja eine Gratis-Software abladen, die Sie gewusst haben und wo man weiss, das ist etwas, was man gratis überkommt. Ist das richtig verstanden?
Ja, genau. Ja.
Und die Seite, die habe ich selber auch gesehen. Haben Sie gesehen, dass dort, wo Sie dann am Schluss noch Ihre Angaben angeben, Ihre Adresse zum Beispiel, dass dort rechts davon klein steht, es kostet 96 Euro. Und zwar, glaube ich, für 2 Jahre tut man sich dann da verpflichten. Und es kostet 96 Euro pro Jahr, so viel ich mich kann erinnern.
Ja, genau.
Das haben Sie damals nicht gesehen, wo Sie das ausgefüllt haben?
Nein, ja. ich habe die Registrierungsseite angeschaut habe, ist das mir nicht aufgefallen. Ich bin dann nachher noch schauen und habe gesehen, dass der Hinweis eigentlich ganz am anderen Ort steht auf dieser Seite. Und also für mich war klar, Open Download suggeriert für mich, das Abladen von freier Software kostenlos.
Jawohl. Genau. Einerseits ist es freie Software sowieso und andererseits heisst die Seite ja noch Open Download. Also die Seite macht einem tatsächlich den Eindruck, dass man da gratis Software kann auch gratis abladen. Und das, was Ihnen passiert ist, das ist ein Einlegen. Das ist eine Täuschung und das ist strafbar. Das ist mal das eine. Die Firma, respektive die Leute, die dahinter stehen, die haben sich mit dem strafbar gemacht. Und das andere ist, wie kommen Sie aus dem Vertrag raus? Sie haben schliesslich angeklickt, jawohl, ich will das. Tun Sie doch einfach einen eingeschriebenen Brief schreiben und dort sagen, dass Sie getäuscht worden sind und dass Sie sich geirrt haben über die Zahlungspflicht von so einer Leistung und dass Sie den Vertrag darum als für Sie nicht verbindlich betrachtet. Am besten müssen Sie das einschreiben und dann sollten Sie eigentlich Ruhe bekommen. Haben Sie dann nachher Mahnungen bekommen?
Ja, ich habe kurz darauf die Rechnung per E-Mail bekommen, habe die beantwortet, gesagt, dass das für mich nicht offensichtlich war, dass ich da ein kostenpflichtiges Abi habe gelöst habe. Und habe dann nachher nichts mehr gemacht darauf. Habe darauf eine Mahnung bekommen, auch per E-Mail. Und dann habe ich schon ein Bammu bekommen und habe mit einem Kollegen darüber diskutiert. Und er hatte so einen ähnlichen Fall gehabt. Und dann hat mir dann gesagt, ich soll nichts machen. Und habe das auch gemacht, habe nichts gemacht. Und jetzt, letzte Woche habe ich eine schriftliche Mahnung von einem Rechtsanwalt, von einem Olaf Tank, bekommen. Genau. Und habe dann aber recherchieren, ob ich das wirklich so muss zahlen.
Ja, das tut einem vielleicht ein bisschen einschüchtern, wenn man da von anderen Stellen eine Meinung überkommt und sogar von einem Anwalt. Dürfen Sie dem vielleicht einfach ganz kurz sagen, wie das ist, dass Sie sich eingeleitet fühlen, dass Sie getäuscht worden sind, respektive sich geirrt haben über eine Zahlungspflicht und dass Sie den Vertrag darum nicht halten. Und sagt ihr doch auch, dass das strafbar ist, auch was er macht. Weil wenn er da unterstützt, dann macht er sich genauso strafbar. Und ich habe das Gefühl, dann sollte es Ruhe geben. Allenfalls dann der Olaf Tank, das ist ein deutscher Anwalt, wenn er überhaupt Anwalt ist oder noch Anwalt ist, dann frage ich mich, ob es ihm nicht schon das Handwerk gelegt hat. Aber vielleicht müssten Sie dort auch eine Anzeige machen, könnten Sie machen, beim Anwaltsverband oder an einer Strafverfolgungsbehörde. Aber es wird dann sicher Ruhe geben.
Okay.
Herr Geisbühler, alles klar, wie Sie mit dem vorgehen müssen?
Ganz genau, ja.
Sehr gut. Merci vielmals für die Schilderung von Ihrem Fall und alles Gute.
Danke vielmals. Ade, Frau Dünser.
Wiederhören, Geisbühler.
Ade, Geisbühler.
Merci. Doris Longo, jetzt haben wir also den einen Fall vom Herrn Geisbühler. Man hätte es zwar können sehen, aber es war einfach schlecht ersichtlich gewesen, auf dieser Internetseite. Also, wie ist es denn, wenn es jetzt noch versteckter ist, quasi in den AGBs drin, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, das gibt es ja dann auch.
Ja, wenn eine Seite so aufgebaut ist und es sich auch um Ware handelt, wo man davon ausgehen kann, dass nichts zu zahlen ist, auch wenn man etwas anklickt. Und dann ist versteckt in den AGBs, dass man doch etwas zahlen muss, dann meine ich, ist gar nicht ein Vertrag zustande gekommen. Mhm. Über AGBs kann man nicht eine Zahlungspflicht begründen. AGBs, das ist zum Regeln von Nebenfragen. Aber sicher nicht für eine Hauptpflicht und das ist natürlich immer das Zahlen von einem Preis. Aber auch in so einem Fall würde ich empfehlen, dass man einen Brief schreibt, eingeschrieben, wenn das per Mail vorher nicht schon gelangt hat, dass man sagt, das ist kein Vertragsstand gekommen, respektive wenn überhaupt, wäre es aus Irrtum passiert und darum ist das für mich nicht verbindlich und ich werde nicht zahlen.
Nehmen wir vielleicht noch andere Beispiele. Espresso kriegt sehr viel Post in dem Zusammenhang mit dubiosen Internetseiten und Abos. Da ist ein weiteres Beispiel und da drinnen steht, unser 13-jähriger Sohn hat von einer deutschen Webseite Musik heruntergeladen, auf der nicht ersichtlich war, dass sie kostenpflichtig ist. Nun bekommt er eine Mahnung von 138 Euro. Was macht man in so einem Fall?
Das, meine ich, ist gerade doppelt nicht gültig, nicht durchsetzbar. Einerseits, weil das offenbar eine Seite ist, wo man davon ausgehen kann, dass es nichts kostet, wenn man etwas abladet. Wenn die tatsächlich so aufgebaut ist und den Eindruck bringt, dann hat man durch ein Abladen keinen Vertrag gelöst oder einen Vertrag abgemacht. Und auf der anderen Seite ist es auch darum kein gültiger Vertrag, weil der 13-jährige Bub nicht vertragsfähig ist. Er ist nicht handlungsfähig in diesem Alter. Schon gar nicht über einen Preis von 200 Schweizer Franken. Ich würde in dem Fall auch als Eltern denen einen Brief schreiben und sagen, wie die Situation ist, aus zwei Gründen ist der Vertrag nicht gültig. Und man wird sich nicht irgendwie dazu hinreissen lassen oder einschüchtern lassen, etwas zu zahlen.
Und eben da kommen vielfach auch in die Anwälte und Inkassobüro ins Spiel. Und da kann man nur betonen, also auch da sich nicht ins Boxhorn lassen.
Ja, absolut nicht. Mhm. Vielleicht sogar eben dort nochmals sagen, wie die Situation ist. Und warum nicht, wenn es eben so eine täuschende Situation ist, wo man eingeleitet worden ist, sagen, es ist strafbar und Sie machen sich gerade mit strafbar. Und wenn noch etwas kommt, mache ich eine Strafanzeige.
Also schauen, ein bisschen Kontra geben, ja, ein bisschen Selbstbewusstsein. Genau. Und jetzt schauen wir noch einen letzten Fall an. Was ist jetzt, wenn man überhaupt nichts angeklickt hat, wo man nur gerade auf einer Seite war und etwas angeschaut hat und dann gleich halt irgendetwas einfängt, das Abo?
Das ist noch aussichtsloser. Da müsste man nicht einmal irgendetwas machen, weil wenn das würde weitergehen mit Mahnungen, dann wäre ja eigentlich der nächste Schritt wäre ein Zahlungsbefehl oder dann schlussendlich das Gericht. Dort spätestens müsste man etwas vorlegen, dass es auch Hand und Füße hätte. Aber ich höre vorher auf in der Regel. Ich würde aber auch da sagen, reagieren mit einer kurzen E-Mail und einfach sagen, ich habe nie etwas gelöst, ich habe nie einen Vertrag akzeptiert. Wenn Sie das aber anders sehen, schicken Sie mir, mailen Sie mir die Unterlagen, die Beweise, wonach ich soll einen Vertrag eingegangen sein. Und Achtung, nicht eine Privatadresse, nicht irgendeine tatsächliche Postadresse angeben. Bleiben Sie auf der Intermail-Ebene, auf der Internet-Ebene, solange das nicht die andere Seite wirklich eine Postadresse hat.
dass es wirklich auch ein Stück weit anonym bleibt, ja, weil es halt viel gibt, was es probieren. Besten Dank für die Ausführungen, DRS-Rechtsexpertin Doris Slongo in unserer Mittwochsrubrik Rechtsfrage. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, hat zum Thema auch ein Merkblatt verfasst, weil wirklich sehr viel läuft in dieser Beziehung. Das finden Sie auf unserer Internetseite auf drs1.ch und das garantiert gratis und ohne Abo.
Espresso. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.